unabhängig und überparteilich. Das sind die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht. Aber wie sicher ist das eigentlich? Könnte eine einzelne Partei ein Verfassungsgericht als unabhängiges Kontrollorgan einfach aushebeln? Stichwort Thüringen. Dort hat die als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD gerade die Landtagswahlen gewonnen. Bei FKM ist heute Claudia Kornmeier aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Sie ist Juristin und Expertin für das Bundesverfassungsgericht. Mit ihr klären wir, wie autokratische Kräfte unseren Rechtsstaat aushebeln könnten. Im Bund und in den Ländern. Und was getan werden kann, damit das in Zukunft nicht passiert. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 3. September. Hallo Claudia.
Hallo Viktoria.
Claudia, wir starten unsere Folge mit einer Pressekonferenz. Sowas ist ja Alltag für Journalistinnen wie dich. Was war an dieser Pressekonferenz besonders?
Also das war eine Pressekonferenz hier in Berlin in der Bundespressekonferenz. Das ist so ein Raum, in dem sehr häufig Pressekonferenzen stattfinden. Also eigentlich erstmal muss man sagen, unspektakulär. Man kennt vielleicht so diese Bilder, das ist diese hellblaue Wand, vor der die da sitzen. Außergewöhnlich war es aber eben schon, weil das waren Vertreter der Ampel und der Unionsparteien dabei. Wir kennen die ganzen Streitereien nicht nur innerhalb der Ampel, sondern auch mit der Opposition. Da sind die Fronten im Moment ja in der Tat sehr verhärtet. Also, dass die alle da beisammen sitzen und gemeinsam eine Einigung vorschlagen, das ist schon doch eher selten.
Heute ist ein guter Tag für die Verfassungsordnung und die demokratische Kultur in unserem Land. Denn eine ganz breite Allianz seriöser Demokraten stellt eine Initiative vor, um das Bundesverfassungsgericht weiter zu stärken.
Und der Bundesjustizminister Marco Buschmann, der hat das Ganze so ein bisschen geleitet, der hat auch die ganzen Gespräche über diese Grundgesetzänderung, um die es da ja dann letztendlich geht, auch geleitet oder moderiert, kann man sagen. Dann waren Ansgar Heveling und Andrea Lindholz von CDU bzw. CSU dabei, Johannes Fechner von der SPD, Konstantin von Notz von den Grünen und Stefan Thome von der FDP. Also sprich, das sind so die Rechtspolitiker der Fraktion.
Und wie war das dann vor Ort? Wie war da die Stimmung?
Also die haben dort vor Ort auch bei den Nachfragen sehr, sehr betont, dass das eine gemeinsame Einigung ist, dass sie nicht in dieser Pressekonferenz jetzt so unbedingt offenlegen wollen, wo es sich vielleicht die eine Partei noch mehr gewünscht hätte als die andere.
Wir haben uns insgesamt 8-mal getroffen, respektvoll, auf hohem Niveau leidenschaftlich intensiv diskutiert haben, uns auch gegenseitig den Raum gelassen, auch mal nachdenken zu können, ohne dass die Wasserstände sofort an jeder Litfaßsäule in Berlin zu lesen waren.
Und haben betont, nein, wir haben nach langen Diskussionen, nach langen vertraulichen Gesprächen uns jetzt hier für diesen Vorschlag gemeinsam entschieden und den wollen wir jetzt hier so präsentieren.
Du hast jetzt eben schon gesagt, es geht hier immerhin um eine Grundgesetzänderung. Was genau soll das bringen?
Es soll das Bundesverfassungsgericht besser schützen, und zwar besser schützen vor dem Zugriff autoritärer Kräfte, autoritärer Parteien, um es ein bisschen konkreter zu machen, die vielleicht nicht unbedingt ein Interesse daran haben, an einem starken Verfassungsgericht, das sie kontrolliert. Konstantin von Notz von den Grünen, der hat das in der Pressekonferenz damals so ausgedrückt, dass er gesagt hat, es gibt Parteien, die einfach den Laden hier brennen sehen wollen.
Und die Verfassung abreißen und das Vertrauen in die Institutionen schwächen wollen.
Also das Bundesverfassungsgericht soll gestärkt werden. Warum kommt es jetzt?
Weil jetzt im Moment einfach die Gefahr größer ist, dass autoritäre Parteien, die eben kein Interesse an einem starken Verfassungsgericht haben, Mehrheiten oder zumindest stärker werden in den Parlamenten, in dem Fall im Bundestag, und dann ja tatsächlich auch Möglichkeiten kriegen, das Verfassungsgericht anzugreifen. Man hat in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Ungarn, Polen, aber auch in Israel gesehen, dass das eben passieren kann. Also dass das jetzt nicht unrealistische Szenarien sind. Also zum Beispiel in Polen, da hat die ehemalige PiS-Regierung ab 2015 Schritt für Schritt erst das Verfassungsgericht und später auch die Justiz insgesamt immer mehr unter ihre Kontrolle gebracht.
Nur wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt schränkt die neue national-konservative Regierungspartei Polens die Arbeitsfähigkeit des Verfassungsgerichts ein.
Da fing das damit an damals, also 2015, dass tatsächlich noch vor den Wahlen neue Verfassungsrichter gewählt wurden. Zu dem Zeitpunkt gab es aber schon einen Präsidenten von der PiS, Staatspräsident Duda, der hätte die Richter noch ernennen müssen. Und das hat er dann einfach nicht gemacht. Und dann waren eben die Wahlen, die PiS hatte dann die Mehrheit und hat dann andere Richter gewählt und hat die dann ernannt.
Damit hat Andrzej Duda nicht nur die Verfassungsrichter gegen sich aufgebracht. Zahlreiche juristische Organisationen protestierten gegen sein Vorgehen. Mit dem Urteil ist also ein offener Krieg zwischen dem Gericht und dem Präsidenten ausgebrochen. Kurz gesagt, das Staatsoberhaupt hat in den Augen der Richtern die Verfassung gebrochen.
Also die Ernennung der Richter ist eigentlich ein formaler Akt, aber ohne geht es eben nicht. Dann sind die eben noch nicht Richter, dann sind die zwar gewählt, aber es fehlt eben der letzte Schritt. Und so haben die angefangen, das war so ein erster Schritt, um quasi die erste Runde Richter dort mit ihren eigenen Leuten zu besetzen.
Präsident Andrzej Duda hat bereits 5 andere vom neuen Parlament gewählte Juristen vereidigt. Er handele damit im Sinn der rechtskonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, aus der er stammt.
Und dann ging es weiter, dass dann die Gerichtspräsidentin, die eben auch von der PiS dort installiert worden war, Verfahrensregeln gebrochen hatte, um zum Beispiel die personelle Zusammensetzung zu manipulieren oder Verfahrensregeln dann auch einfach schlicht geändert wurden.
Welche Verfahrensregeln sind das, die geändert wurden?
Zum Beispiel, dass ein Gericht Fälle nach Eingang, also chronologisch abarbeiten muss und nicht nach Relevanz. Das klingt total simpel, ist aber etwas, was so ein Gericht sehr schnell blockieren kann. Oder wie kriegt man es hin, dass Richterposten schneller frei werden, damit man sie eben mit eigenen Leuten besetzen kann. Man kann natürlich auch die Amtszeit, die Amtsdauer der Richter ändern. Oder man schafft einen weiteren Senat, also man schafft mehr Richterposten, die kann man dann auch wieder mit eigenen Richtern besetzen. All das setzt natürlich immer voraus, dass man auch die jeweils notwendige Mehrheit für die Wahl der Richter hat.
Früher entschieden meistens 5 Richter über Verfassungsbeschwerden. Das ging im Zweifelsfalle schnell. Jetzt aber sollen es mindestens 13 Richter sein. Dazu ist nun eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Früher reichte die einfache Mehrheit. Urteile können jetzt Jahre dauern oder werden gar nicht gefällt, befürchten auch Bürgerrechtler.
Okay, so hat das also die PiS-Partei in Polen gemacht. Was bedeutet das denn dann für Gerichte, diese Änderungen, die da vollzogen worden sind? Was hatte das für Konsequenzen?
Die Konsequenz ist, dass das Verfassungsgericht nicht mehr seiner ureigenen Aufgabe wahrkommt, die Regierung zu kontrollieren. Es fällt quasi als Kontrollorgan aus, wenn dort zum Beispiel wie jetzt am Verfassungsgericht in Polen nur noch Richter sitzen, die von der PiS dort installiert worden sind und die so entscheiden, wie die Regierung das gerne hätte, dann kontrollieren die eben das Regierungshandeln nicht mehr. Und das hat insbesondere für die Opposition oder auch für Minderheiten Konsequenzen, weil die eben nicht mehr die Möglichkeit haben, sich an das Gericht zu wenden, um ihre Rechte durchzusetzen.
Eine Partei hat also ihre Macht genutzt, um ein Gericht mit Richterinnen und Richtern zu besetzen, die in ihrem Sinne entscheiden, beziehungsweise die Arbeit des Gerichts beeinflussen. Das war in Polen. Kann das in Deutschland mit unserem Bundesverfassungsgericht auch so passieren?
Das Bundesverfassungsgericht, das ist im Moment so organisiert, dass es 2 Senate gibt mit jeweils 8 Richtern, die über unterschiedliche Themen entscheiden. Dass es 2 Senate mit jeweils 8 Richtern gibt, das steht im Moment in einem einfachen Gesetz, in dem sogenannten Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Einfaches Gesetz heißt, dass es ein Gesetz ist, das der Bundestag mit einfacher Mehrheit beschließen konnte. Was jetzt genau die Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts sind, also worüber es überhaupt entscheidet, so diese Grundregeln, die stehen auch jetzt schon im Grundgesetz drin. Zum Beispiel, dass das Gericht über Verfassungsbeschwerden von Bürgern entscheidet. Also wenn zum Beispiel du sagst, ich bin der Meinung, ich wurde hier in meiner Meinungsfreiheit verletzt durch ein bestimmtes Urteil zum Beispiel. Es ist auch dafür zuständig für Normenkontrollen. Also für die Frage, ob ein einfaches Gesetz der Verfassung entspricht oder verfassungswidrig ist. Oder wenn zum Beispiel eine Fraktion im Bundestag der Meinung ist, dass ihre Rechte verletzt sind, dann kann sie sich auch an das Verfassungsgericht wenden.
Und wir haben ja gehört, dass eine Partei, wie in Polen, wenn sie die Mehrheit hat, Richter einsetzen kann und damit ein Verfassungsgericht beeinflussen kann. Wer bestimmt denn in Deutschland, welche Richter am Verfassungsgericht sitzen?
In Deutschland ist es so, die eine Hälfte wird vom Bundestag, die andere vom Bundesrat gewählt. Mhm. Der Gedanke dahinter ist die Legitimation. Also der Bundestag ist direkt gewählt, also die Rückkopplung im Prinzip zu den Wählern. Da es eine Zweidrittelmehrheit braucht, setzt es voraus, dass sich die Fraktionen irgendwie einigen. Und da es ja immer wieder Wahlen gibt, weil Amtszeiten immer wieder ablaufen, ist es in der Regel so, dass die sich verständigen. Mal ist der eine dran, einen Kandidat vorzuschlagen, dann wieder der andere, damit jeder mal irgendwie drankommt und dann eben auch den Kandidaten des jeweils anderen auch zustimmt. Und wie gesagt, Zweidrittelmehrheit heißt, es funktioniert in der Regel nicht mit der Mehrheit, die die Regierung hat, weil das sehr, sehr selten ist, dass eine Regierung eine Zweidrittelmehrheit hat. Das ist in der Regel eben Opposition und Regierung, die sich da verständigen müssen.
Richter sollen also mit einem überparteilichen Konsens gewählt werden. Aber du hast schon gesagt, dass man dafür eine Zweidrittelmehrheit braucht, das steht bisher nur in einem einfachen Gesetz und verschiedene andere Regeln fürs Bundesverfassungsgericht auch. Was ist daran das Problem?
Bestimmte Regeln stehen nur in diesem einfachen Gesetz drin und die können mit einfacher Mehrheit geändert werden. Und wenn dahinter die Motivation steht, man will das Gericht ausschalten als Kontrolleur, in der Tat, dann braucht natürlich auch diese autokratische Kraft, die das machen will, zumindest die einfache Mehrheit.
So wie in Polen, dann könnte die Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Richter also einfach abgeschafft werden. Was ginge denn noch zum Beispiel?
Also Stand jetzt könnte eben sowas geändert werden wie die Zahl der Senate oder die Amtsdauer, die Altersgrenze. Das sind alles so Dinge, die nur in diesem einfachen Gesetz im Moment noch drinstehen.
Dafür müsste aber eine antidemokratische Partei oder ein Autokrat auch erstmal eine Mehrheit im Bundestag haben. Danach sieht es jetzt erstmal nicht aus. Aber auch in den Bundesländern gibt es eigene Verfassungsgerichte und eigene Landesverfassungen. Wie sieht es da aus?
Unterschiedlich, also da hat jedes Bundesland seine eigene Verfassung, die das unterschiedlich regelt, auch wie das mit den Verfassungsgerichten läuft. Wenn wir zum Beispiel auf Thüringen blicken, da ist es so, da gibt es eine Tücke. Es ist nämlich so, dass in der Verfassung heute schon drinsteht, dass die Richter mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden müssen. Das steht also in der Landesverfassung drin und diese Landesverfassung kann auch wieder nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden, also nicht mit einer einfachen Regierungsmehrheit. Zweidrittelmehrheit bedeutet eben auch, dass man mit über einem Drittel der Stimmen so eine Wahl blockieren kann, weil dann eben niemand die Zweidrittelmehrheit hatte. Und dann kommt die Wahl nicht zustande, wenn sich über ein Drittel der Abgeordneten zusammentun und sagen, da stimmen wir jetzt aber nicht mit. Jetzt ist es eben so, wenn man sich vorstellt, wenn autokratische Kräfte über ein Drittel der Stimmen im Parlament, also im Landtag haben, dann haben sie dadurch die Möglichkeit, die Wahl eines Richters zu blockieren. Entweder, weil ihnen die Person des Richters nicht gefällt oder vielleicht auch aus ganz anderen Gründen, weil sie irgendwas anderes durchsetzen wollen oder rausschlagen, raushandeln wollen oder auch einfach nur, um destruktiv zu sein. Kann man sich alles Mögliche vorstellen. Und da ist es so, dass in der Landesverfassung dann eben nichts drinsteht, was man in so einem Fall macht, was dann passiert, wenn diese Wahl eben einfach nicht vorankommt.
Also nochmal Schritt für Schritt. Die Thüringer haben einerseits schon eine größere Absicherung, denn dort ist in der Landesverfassung schon festgeschrieben, dass Richter mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt werden müssen. Das kann man also nicht so einfach ändern. Andererseits kann das in dem Moment zur Falle werden, in dem eine Partei mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag hat und damit auch über ein Drittel der Stimmen. So könnte die Partei eine Richterwahl, für die es ja zwei Drittel der Stimmen braucht, blockieren. Aus welchen Gründen auch immer, sie könnte das tun. Darum heißt das, wenn man genug Sitze dafür hat, um sich gegen Beschlüsse zu sperren, Sperrminorität. Welche Auswirkungen könnte so eine Blockade haben?
Also es hätte zur Folge, dass kein Nachfolger gewählt wird für einen Richter, dessen Amtszeit abgelaufen ist. Und dann ist es zwar so, dass ein Richter so lange im Amt bleibt, bis sein Nachfolger gewählt ist, aber die Amtszeit ist eben trotzdem abgelaufen. Und es ist zwar auch auf Bundesebene so, dass das immer mal wieder vorkommt, dass es da so Zwischenzeiten gibt, aber da reden wir von Monaten, weil sich die Politik nicht einigen kann auf einen Kandidaten. Aber wenn sowas länger andauert, wenn wir in Zeiträume kommen wie ein Jahr oder vielleicht sogar länger oder es betrifft vielleicht auch mehr als eine Personalie, dann kann das für ein Gericht schon schwierig werden, weil natürlich mit andauernder Zeit die Legitimation dieses Richters und damit auch des Gerichts immer mehr in Frage steht, weil eben seine Amtszeit nach dem Gesetz längst abgelaufen ist.
Und jetzt nach der Wahl, was bedeutet das dann in Thüringen?
Also da die AfD in der Tat jetzt mehr als ein Drittel der Stimmen hat, könnte sie die Wahl von Verfassungsrichtern jetzt blockieren, wenn sie das möchte.
Ja, denn dort hat sie eben jetzt diese sogenannte Sperrminorität durch die Anzahl der Sitze im neuen Landtag. Und dass Björn Höcke das jetzt auch nutzen möchte, das hat er am Wahlabend schon angedeutet.
Sie haben eine Sperrminorität im Thüringer Landtag, also eine Zweidrittelmehrheit gegen Sie kommt nicht zustande. Werden Sie davon Gebrauch machen?
Ja, ich möchte mehr den Begriff Gestaltungsminorität in den Vordergrund stellen.
Das ist also ein Beispiel, wie auf Landesebene die Arbeit von einem Verfassungsgericht beeinflusst werden könnte. Wenn wir jetzt noch mal eine Ebene höher schauen, auf Bundesebene. Was wollen die Ampelparteien und die CDU denn jetzt mit Blick auf das Bundesverfassungsgericht im Grundgesetz genau ändern?
Also im Prinzip geht es darum, bestimmte Regeln für das Bundesverfassungsgericht, die jetzt im Moment in einem einfachen Gesetz stehen, ins Grundgesetz reinzuschreiben, damit sie eben nicht mehr so einfach geändert werden können. Und das sind Dinge, über die wir eben auch schon geredet haben, wie eben die Altersgrenze oder die Amtsdauer von Richtern oder dass sie nicht wiedergewählt werden können. Aber zum Beispiel auch, das klingt jetzt technisch, ist aber auch sehr wichtig, die Geschäftsordnungsautonomie des Gerichts. Also, dass das Gericht selber seine Arbeitsweise festlegt. Und dahinter verbergen sich dann so Dinge wie, dass es eben selbst entscheidet, über welchen Fall es als nächstes entscheidet. Was ist der wichtigste Fall, der sofort entschieden werden muss? Dass der Gesetzgeber das Gericht nicht binden kann, Fälle chronologisch abzuarbeiten. Das steckt hinter diesem etwas technischen Begriff. Was auch noch ins Grundgesetz aufgenommen werden soll, ist die Zahl der Senate und damit eben auch die Zahl der Richter, damit die Regierung es nicht in der Hand hat, weitere Richterposten zu schaffen, die sie dann eben mit, wenn sie die Mehrheit hat, mit ihren Leuten besetzen kann. Und auch noch sowas wie die Bindungswirkung der Entscheidungen des Gerichts. Auch das ist ein sehr wesentlicher Punkt für das Bundesverfassungsgericht. Das ist etwas, was jetzt im Moment nur durch Rechtsprechung geregelt ist.
Bindungswirkung, was heißt das?
Das heißt, dass sich da alle daran halten müssen. Das klingt vielleicht so ein bisschen banal, aber natürlich kann man sich auch was anderes vorstellen. Und wenn man als Gesetzgeber das nicht will, dass einem hier so ein Verfassungsgericht reinfunkt, könnte man auch sowas regeln wie alles, was das Verfassungsgericht entscheidet. Das sind mehr nur so Meinungsäußerungen, juristische, und die sind ganz interessant und wir berücksichtigen die auch. Aber daran gebunden sind wir nicht. Das wäre denkbar, dass man sowas regelt. Also eine interessante Frage ist auch, was jetzt fehlt, was es nicht ins Grundgesetz reinschafft. Und das ist dieses Erfordernis der Zweidrittelmehrheit für die Wahl von Richtern. Da steht auf Bundesebene nur in einem einfachen Gesetz und das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Und da hatten viele gefordert, dass man auch das im Grundgesetz absichert, auch das dort reinschreibt, damit es nicht so einfach geändert werden kann.
Und wieso ist es jetzt nicht mehr drin?
Bei diesem Punkt war insbesondere die Union von Anfang an sehr zurückhaltend. Ein Grund war eben immer, das ist der, über den wir in diesem Thüringer Fall gerade auch schon geredet haben, dass man eben dadurch so eine Blockademöglichkeit schafft, die man natürlich in gewisser Weise jetzt auch schon hat, weil man jetzt ja auch eine Zweidrittelmehrheit braucht, aber sie steht nur in einem einfachen Gesetz, das heißt, man könnte sie ändern.
Und wenn man sich das Beispiel aus Thüringen anschaut, dann scheint die Union ja auch einen Punkt zu haben, Stichwort Blockade.
Es gibt Ideen, wie man so eine Blockade auch lösen kann. Worauf sie sich jetzt geeinigt haben, ist dass der einfache Gesetzgeber so eine Blockadelösung festschreiben kann. Und zwar, dass wenn man dann tatsächlich so eine Situation hat, im Bundestag wird von über einem Drittel der Abgeordneten eine Richterwahl blockiert, dass dann der Bundesrat wählen würde, weil der ist ja eh auch zuständig für die andere Hälfte der Richter. Wenn man diese Blockade im Bundesrat hätte, würde alternativ der Bundestag einspringen. Also, dass man im Prinzip austauscht, wer dran ist für die Wahl der Richter, weil sie davon ausgehen, dass sowohl Bundestag als auch Bundesrat blockiert sind, dass die Mehrheitsverhältnisse so sein werden, dass das doch eher unwahrscheinlich ist.
Wenn es aber doch diese Umgehungsmöglichkeit einer Blockade gibt, wieso sperrt sich dann die Union gegen die Zweidrittelmehrheit im Grundgesetz?
Ich habe ehrlich gesagt von denen nie so das richtig schlagende Argument gehört. Ich hatte eher so den Eindruck, dass vielleicht auch die Befürchtung im Raum stand, dass man irgendwas übersieht, dass man jetzt etwas festschreibt, so festschreibt, dass man da auch nicht so schnell von runterkommt, weil das ist ja auch die Idee dahinter, aber dass man bei all dem irgendwas übersieht, irgendeine Konstellation übersieht und die in Zukunft dann problematisch werden könnte.
Also, nochmal zusammengefasst. Einige Punkte schaffen es nach dem neuen Entwurf der Parteien ins Grundgesetz. Aber die Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Richterinnen und Richter, diese Regel soll in einem einfachen Gesetz bleiben. Könnte dann aber auch mit einfacher Mehrheit im Bundestag geändert werden.
Also es gab daran durchaus Kritik, zum Beispiel von Peter Müller, einem ehemaligen Bundesverfassungsrichter.
Es wäre besser, die Zweidrittelmehrheit auf die Ebene der Verfassung zu heben. Die Zweidrittelmehrheit gewährleistet, dass Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter nicht einseitig von der jeweiligen Regierungsmehrheit bestimmt werden können, sondern dass eine breitere Basis gefunden werden muss. Das sichert die Ausgewogenheit des Verfassungsgerichtes.
Die Kritik, die es jetzt gibt, ist eben genau dieser Punkt mit dem Erfordernis der Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Richter, dass man das nicht im Grundgesetz absichert. Das war tatsächlich auch vielleicht so der Punkt, mit dem die ganze Diskussion, die ganze Debatte darüber vor einigen Jahren losging, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat.
Man würde dem verfassungsändernden Gesetzgeber gerne zurufen, wenn schon, denn schon. Wenn man schon was macht, dann doch bitte auch die Zweidrittelmehrheit ins Grundgesetz.
Wir haben schon drüber gesprochen, aktuell droht erstmal keine autokratische Mehrheit in unserem Bundestag. Warum wollen die Parteien der Ampel und die CDU das Grundgesetz trotzdem jetzt ändern?
Also es ist ja ganz gut, sowas zu machen, wenn man es noch machen kann. Heißt ja in dem Fall jetzt, man verabschiedet sich ja gar nicht von diesen Regeln, sondern statt sie in das einfache Gesetz da drin zu lassen, schreibt man sie jetzt ins Grundgesetz rein. Das Grundgesetz, das kann eben nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden. Bedeutet aber auch, dass man unter den Fraktionen zwei Drittel eben zusammenfinden muss, die sich darauf einigen können. Und auch das könnte ja in Zukunft schwieriger sein. Das ist nicht so sehr die Frage, warum macht man das jetzt schon? Wenn man es machen will, dann sollte man es machen, wenn man es machen kann und nicht abwarten, bis es halt zu spät ist.
Und wenn eine einzelne Partei es dann doch schafft, am Verfassungsgericht ihre Richter zu installieren, lässt sich das dann nachträglich wieder rückgängig machen?
Polen hat gewählt und es sieht nach einem Machtwechsel aus. Die PiS-Partei hat ihre Regierungsmehrheit verloren.
Also es ist gar nicht so einfach, das sieht man in Polen. Also wenn wir jetzt eben zum Beispiel nochmal auf die Richter blicken, die sind halt jetzt nun mal im Amt, die kann man nicht auch einfach nach Hause schicken, auch wenn man der Meinung ist, dass das alles nicht rechtsstaatlich gelaufen ist. Wenn autokratische Regierungen die Möglichkeiten haben, bestimmte wichtige Posten zu besetzen und das eben dann auch tun, dann sind die Leute eben noch da und dann funktionieren diese Kontrollmechanismen nicht mehr. In Polen hat man auch noch die Situation, dass der Staatspräsident nach wie vor Duda ist, also nach wie vor ein PiS-Präsident, der auch noch zahlreiche Blockademöglichkeiten hat. Also das heißt, diese Rückabwicklung, das dauert. Also man kann in Polen beobachten, dass es wirklich nicht einfach ist, lange dauert und auch mit politischen Risiken verbunden ist, da wieder rauszukommen.
Du bist ja nicht nur Expertin für das Verfassungsgericht, sondern auch selbst Juristin. Würdest du sagen, der Vorschlag von Ampel und Union ist ein guter Vorschlag?
Ich finde es schade, dass man diese Frage der Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Richter, dass man das nicht angegangen ist, zumal es klang ja eben auch schon so ein bisschen durch, es mich nicht so richtig überzeugt. Es ist ein erster Schritt, es ist irgendwie das Minimum, auf das man sich jetzt einigen konnte, vielleicht noch so ein bisschen mehr, aber so den letzten großen Schritt hat man dann doch gescheut.
Danke, Claudia.
Sehr gerne.
Claudia Kornmeier aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet regelmäßig über rechtspolitische Themen. Alles Aktuelle von ihr und ihren Kollegen findet ihr natürlich immer auf tagesschau.de. Autor dieser Folge ist Niklas Münch, mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Zoe Kersten, Christine Frey und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Und an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp für euch. Bei uns gibt es ja täglich ein Thema in aller Tiefe. Beim täglichen Nachrichtenpodcast Der Tag vom Deutschlandfunk gibt es in jeder Folge zwei Themen. Gründlich recherchiert und verständlich erklärt von den Korrespondenten des Deutschlandfunks in Deutschland und überall auf der Welt. Neue Folgen gibt es täglich ab 17 Uhr in der Deutschlandfunk-App, in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.